zu Beginn bei der Begrüßung ein Teilnehmer, bevor er guten Tag gesagt hat, eins will ich Ihnen gleich sagen, Spiele mache ich nicht mit.
Ich nehme hier eine Quest an und wenn ich die erledigt habe, gebe ich sie ab und dafür kriege ich ein Badge.
Also wir schlagen uns auf die Oberschenkel, reißen die Hände nach oben und sagen Piff, Paff und so ein Quatsch.
Und dann bleibt erwachsen.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hey Jürgen.
Ich habe ein lustiges Thema für uns heute und die Lernarchitektinnen
okay,
da draußen.
Gespannt.
Es geht um das Thema Spielen.
Ah,
ich weiß bei dir und auch bei mir, aber bei dir noch mehr, dein Buch mit Rollenspielen hat das Wort Spielen mit drin. Du bist Gründerin einer Impro-Theatergruppe, Heilbutt. Mhm. Du arbeitest mit Seminarschauspielerinnen, da ist überall ist immer wieder das Wort Spielen drin und viele Übungen haben spielerischen Charakter in deinen Trainings. Mhm. Wie stehst du zum Spielen und dem Lernen?
Naja, ich komme aus so einer Sozialisation, wo das Thema Lernen ist ernsthaft eher gegeben war, wo es eher um setz dich auf den Hosenboden und sieh zu, dass du Inhalte und Stoffe in dein Hirn kriegst, alles in positiver Absicht und bestem Willen. Und hab für mich das Thema Spielen, glaube ich, nie verloren als Parallelgeschichte. Aber irgendwie war das nicht so zusammengehörig, yeah. Lernen und Spielen. Ja? Ich habe immer super gerne gespielt. Gesellschaftsspieleabende fand ich großartig, Theater fand ich großartig. Und das zusammenzubringen, ist tatsächlich schon relativ früh zum Glück in meiner Trainerausbildung passiert, weil auf einmal Übungen da waren, wo ich gemerkt habe, warte mal, wenn ich mich auf die einlasse, dann ist nicht nur der Kopf beteiligt, sondern dann ist da auch Emotionalität mit drin. Dann ist ein Aspekt, der wirklich gar nicht wegzudenken ist, aus dem Lernen plötzlich angeklungen. Und es sind plötzlich völlig andere Dinge in mir passiert. Und das Ganze ist verstärkt worden mit einer Ausbildung. Auch das ist ein Begriff, der ja manchmal ganz schön verbrannt ist, nämlich NLP. Wow. Mhm. Das habe ich auch mal gemacht. Und das wirkliche Spüren und Merken, wie viel ich abschneide, wenn ich nur kognitiv unterwegs bin und wie viele Lernchancen ich mir vertue, wenn ich den ganzen restlichen Teil meines Gehirns und meiner Person nicht mit dazu nehme, war da so himmelschreiend, ganz offensichtlich. Und ich merke immer wieder, gerade dass der Impro-Teil hat mich dann auch noch mal extrem darin bestärkt, dass wir durch solche spielerischen Übungen fürs normale Sein einfach unser Spektrum erweitern. Wie oft habe ich Teilnehmende, die sagen, ja, Spontanität ist einfach nicht so meins und so richtig ja, humorvoll schon. Ich mag Humor, aber dass ich jetzt so unbedingt lustig sein kann, ich weiß nicht. Und wenn wir bei uns in der Impro-Gruppe gucken und wir arbeiten auch immer mal wieder mit anderen Menschen in Impro, in Unternehmen, dann wird da auf einmal ein Teil geweckt in diesen Menschen, wo sie selber mit großen Augen sich zugucken und sagen, oh, ist ja interessant, das ist auch was in mir, okay. Und genau dieses Zusammenbringen dieser Teile, also des Spielerischen, des Spaßvollen und des Nutzens, den das hat im Alltag und was ich damit anfangen kann und warum ich dadurch Menschen vielleicht anders begegne und mir selber anders begegne, Dinge lockerer nehmen kann, entspannter, gelassener, freudvoller und damit aber auch viel mehr Zugriff habe auf meine ganzen Fähigkeiten, wenn ich diese Gelassenheit hinkriege. Das ist für mich der große Schlüssel zum Beispiel im Thema Impro.
Ja. Ist aus deiner Sicht Spielen die beste Möglichkeit, diese emotionale Involvierung hinzubekommen? Oder gäbe es jetzt auch eine Alternative dazu? Also, dass man statt zu sagen, wir gehen da spielerisch ran, auf eine Weise rangeht, die jetzt nicht unbedingt mit Spiel oder Impro assoziiert wird.
Also mir fällt spontan genau gar nichts Alternatives ein, weil ich immer wieder an diesem Erlebnispunkt lande und Erlebnis ins Training zu kriegen, jetzt kann man das mit allem Möglichen bezeichnen. Ne? Für Menschen, die innerlich noch sehr den Glaubenssatz haben, Spielen gehört nicht ins Berufsleben. Und wenn ich so ein Seminar besuche, was mir vielleicht mein Unternehmen bezahlt hat oder was ich mir selber ausgesucht habe und bezahle, dann will ich hier ernsthaft was lernen. Für diejenigen ist das manchmal eine große Hemmschwelle, wenn es dann heißt, so, hier wird auch gespielt. Aber erstens benennen wir es nicht. Und auch im eigenen Kopf kann das sich anders benennen lassen, wenn es da Hemmschwellen gibt, nämlich mit Übungen, mit Experimentieren, mit Erleben. Aber ohne das ist das tatsächlich sehr anders. Ich hatte gerade diese Woche Montag, Dienstag wieder ein Training mit Seminarschauspielerin. Und ich höre jedes Mal hinterher, ey, das war irgendwie total anders. Ich habe schon einige Seminare besucht und hatte auch wirklich bei vielen das Gefühl, wow, ich habe tolle Dinge mitgenommen. Da waren wahnsinnig interessante Strategien und Ansätze dabei und so weiter. Aber was wir hier gemacht haben, war ganz anders intensiv und viel individueller und ging tatsächlich ganz stark an unsere eigenen Muster. Also die wirklich mini kleinen und aber so wahnsinnig wirkungsvollen Nuancen, die es dann gibt, wenn jemand eben sagt, kann ich denn nicht fragen, ob ich demjenigen helfen kann, jetzt seine Weiterentwicklungswege zu finden. Ne? Also ich bin Führungskraft und meine Mitarbeiterin steht vor mir und sagt, ich weiß auch nicht, das klappt alles nicht so richtig und ich komme hier nicht weiter. Und jedes Mal, nehmen wir mal an, das ist ein Callcenter-Mitarbeiter, jedes Mal, wenn die Kunden dann so ätzend sind und schreien, dann merke ich, ich werde ganz klein und ich will das alles nicht. Und dann war dieser Drang da zu sagen, oh, komm, ich helfe dir. Ne? Wir kriegen das hin zusammen. Jetzt fällt mir erstmal mein einer Lautsprecher aus den Ohren, aber ich glaube, du hörst mich noch und ich höre dich. Ich lasse den jetzt mal liegen. Also wenn ihr das Scheppern gehört habt, wisst ihr, ich bin nicht umgekippt, sondern es war nur ein kleiner Ohrstöpsi. Und wenn dann wir gemeinsam mit der Seminarschauspielerin durch die Art, wie wir daran arbeiten, zurückspiegeln können, es geht gar nicht um den Satz, dass du sagst, ich würde dir gerne helfen, sondern es geht eher vielleicht um eine Tonalität und um etwas, was dein Körper parallel sagt, indem du so die Augenbrauen hochziehst, den Kopf schief legst und dann sagst, oh, ich will dir helfen, anstatt zu sagen, okay, ich würde dir gerne helfen. Und das ist jetzt einfach nur ein Satz und das ist ein bisschen andere Tonalität und jetzt könnte man hingehen und könnte das kopfmäßig eintrainieren und sagen, du gehst mit der Stimme einfach drei Nuancen runter, du lässt deine Augenbrauen bitte auf gleicher Höhe, du lässt deinen Kopf gerade, dein Kinn geht nicht nach unten weg, sondern bleibt auf gleicher Höhe. Und das ist nicht der eigentliche Punkt, sondern der eigentliche Punkt ist, dass ich eine gewisse Haltung habe in mir und dass dadurch diese äußerliche Haltung eintritt. Und an diese Haltung ranzukommen, also überhaupt zu merken, das könnte ein Schlüssel sein für dich, wenn du darüber nachdenkst, wie stehst du in dem Moment zu dieser Mitarbeiterin? Kannst du die auf Augenhöhe sehen oder hast du das Gefühl, das ist eher so ein Mama-Kind-Verhältnis, was sich so in dir auftut? Das schaffe ich nicht, ohne dass ich diesen Seminarschauspielereinsatz habe, ohne dass wir das machen, ohne dass ich das erleben kann, ohne dass die Teilnehmerin selber erleben kann, wie unterschiedlich die Wirkung ist in diesen zwei Varianten. Und wir dann gemeinsam gucken, wo kommt das her und wie lässt sich das verändern und wieder ausprobieren können, wenn ich das verändere, zu welcher Wirkung führt denn das? Und das ist das große Spiel mit den Seminarschauspielerinnen und Seminarschauspielern, wo ich sage, das ist für mich ein Vorgehen, was so viel mehr Tiefe bringt und so viel mehr Nachhaltigkeit dadurch, dass es aber nicht ohne Spielen gehen würde. Definitiv.
Ja. Dann haben ja viele andere Menschen auch diese Lektion in ihrer Kindheit gelernt. Lernen ist was Anstrengendes, man muss sich auf den Hosenboden setzen, ausdauernd sein. Manche spielen trotzdem noch ihr Leben lang, aber dann eher so im Sport. Ich überlege gerade, wie viel wird eigentlich als Erwachsener noch gespielt? Also wirklich vor dem Hintergrund, mir ist bewusst, dass ich hier gerade spiele. Dann haben die Brettspiele eine Renaissance erlebt in den letzten 10 Jahren. Es gibt wieder Läden, wo man Brettspiele kaufen kann. Online-Zocken sowieso, am PlayStation und so weiter. Das ist ja immer da. Woher kommt diese Scheue, dieses Wort zu benutzen oder zu sagen, ich bin erwachsen und ich spiele hier?
Ja,
Ich spiele Unternehmen. Ich spiele, ich spiele Führungskraft.
Ja, habe ich auch gerade mit einer Teilnehmerin in Richtung Trainerentwicklung gesprochen, die als Weg, um Menschen als Bürofachkräfte fit zu machen, ein Fake-Unternehmen sozusagen haben, ne? Ein Übungsunternehmen, in dem diejenigen tätig sind und wo ganz praktisch an den Daily-Business-Fällen dann die Themen unterrichtet werden. Und das ist so viel hilfreicher und wirkungsvoller, wie wir auch aus der Gehirnforschung wissen, wenn wir das anknüpfen an die konkreten praktischen Situationen, dann hat das Wissen überhaupt erstmal so einen Haltepunkt, wo es bleiben kann und wird dann auch in den Situationen reproduzierbar sein, in denen ich es brauche. Und dennoch haben wir immer noch, glaube ich, genau diese Hemmschwelle, spielen zumindest mit bezahlten Tun zusammenzubringen. So, das Spielen als solches, ich habe das Gefühl, gerade so Gesellschaftsspiele war ja super interessante Bericht, als wir die große Spielemesse hatten in Deutschland in 23, dass die Zahlen bei den Gesellschaftsspielen, die Umsatzzahlen wahnsinnig nach oben gegangen sind, was ich total erfreulich finde. Und das ist schon, glaube ich, okay. Das ist cool, das ist lässig, das kann man machen, zocken auch. Aber sobald es darum geht, dass ich dafür auch noch Geld kassiere von einem Arbeitgeber oder Geld zahle für ein Seminar, scheint das eher noch schwierig zu sein. Wahrscheinlich. Wobei ich da auch sage, weiß ich gar nicht so genau, ob wir da immer noch so viel Schwierigkeiten haben oder ob das noch was ist, was wir kennen von früher und was wir jetzt im Moment auch noch so ein bisschen reindenken. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Also ich erlebe, dass sich Menschen zu diesem zum Beispiel Seminarschauspielertraining anmelden, in dem Wissen, dass das mit einem Seminarschauspieler oder einer Seminarschauspielerin stattfinden wird. Ich erlebe ein immer wieder großes Interesse am Thema Impro-Theater, zwar mit so einer Hemmschwelle, so, oh mein Gott, könnte ich das? Aber immer wieder die Frage, okay, wo machst du das? Was bringt dir das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Ich erlebe auch Rollenspiele ohne Seminarschauspielerinnen und Seminarschauspieler durchaus als immer noch natürlich scheubesetzt, ne, weil dieses Gefühl da ist, das ist irgendwie unecht und ich muss da was vorspielen und so. Und solange das auf diese Weise passiert, finde ich sie auch nicht sinnvoll. Aber das Reingehen in Übungen, das Machen, das Ausprobieren, ich habe so eine Hoffnung oder auch so ein Gefühl, ganz sicher bin ich noch nicht, was es von beidem ist, dass das etwas mehr en vogue ist im Laufe dieser letzten Monate, Wochen, Jahre. I don't know. Und hier wieder eine Runde klug geschwätzt. Beim Thema Spielen ist eine der Fragen, die uns TrainerInnen umtreibt, natürlich, wo sind Quellen für Übungen, für Spiele, für Vorgehensweisen? Und wir haben hier drei große Bereiche, die wir mit euch im Kluggeschwätz angucken wollen. Das erste ist, wo kriegt ihr tatsächliche Übungsanleitungen her? Das zweite Thema bezieht sich auf unsere immer wieder benannte Seminarschauspieler-Thematik. Und das dritte auf etwas, was wir auch ganz häufig in diesem Podcast nennen, nämlich Impro-Theater. Quellen für Übungen und für Spiele. Es gibt natürlich eine Reihe von Büchern. Wir haben euch in den Shownotes da auch ein paar unserer Favoriten aufgelistet. Gleichzeitig kriegt ihr online natürlich auch einige Methoden, auch ohne, dass ihr dafür zahlen müsst. Eine unserer Lieblingsplattformen, Session Lab, die ihr auch benutzen könnt, um Konzepte dort zu schreiben, hat auch einen sogenannten Library-Bereich, in dem ganz viele Übungen abliegen für Online- und für Präsenztrainings. Auch da findet ihr Quellen in den Shownotes, was Links zu den einzelnen Online-Plattformen angeht. Einen anderen Podcast lege ich euch auch noch ans Herz. Das ist der Podcast Logbuch Training von zwei Kollegen von uns, dem lieben Jonas Leimann und dem lieben Axel Racho. Und die besprechen innerhalb ihres Podcasts Methoden in der Anwendung und haben gleichzeitig eine Seite eingerichtet, wo ihr eine ganz konkrete Methodenbeschreibung und einige Tipps auch dazu downloaden könnt. Ansonsten ist unsere Quelle auch immer Laufen durch Spielzeugläden, Anschauen von Quizshows oder auch das Stöbern in Online-Game-Varianten. Und insbesondere dann, wenn wir ein Thema, ein Seminarthema, ein Trainingsthema im Hinterkopf haben, dann ergibt sich oft eine Brücke zwischen dem, was wir da gerade sehen, irgendwelche Bauklötze oder sonstige Dinge, und dem Thema, was wir gerade bearbeiten wollen, die dann zu neuen Vorgehensweisen führt. Und das ist natürlich das Allerschönste, wenn du deine Übung selber kreierst, weil du dann sicher sein kannst, die kennt halt noch keiner. Das zweite große Thema, Seminarschauspieler. Da haben wir euch auch in die Shownotes den Link zum Seminarschauspielerverband in Deutschland eingestellt. Und bei dieser Methode ist es so, dass ihr als Trainer euch ausbilden lasst in der Arbeit mit den SeminarschauspielerInnen. Ich habe das vor 15 Jahren ungefähr kennengelernt und war anfänglich ehrlicherweise ein bisschen arrogant und habe gedacht, naja, nach knapp 20 Jahren Trainingserfahrung brauche ich jetzt ehrlicherweise nicht eine Ausbildung dafür, um mit einem Seminarschauspieler arbeiten zu können. Habe dann aber festgestellt, weit gefehlt, und bin total froh, dass diese Ausbildung existiert und dass ich sie absolviert habe. Abgesehen davon, dass ihr die Arbeit, sowas wie Knöpfe drücken beim Seminarschauspieler erlernt, kriegt ihr noch einen ganzen Haufen an weiteren methodischen Vorgehensweisen in die Hand, die ihr dann mit dem Schauspieler im Training sinnvoll nutzen könnt. Dritter Themenbereich, Improvisationstheater. Insbesondere wenn du sagst, ich bin ja noch nicht ganz so happy damit, wie spontan, wie entspannt und gelassen ich in bestimmten Momenten so agiere. Manchmal denke ich, ich könnte humorvoller sein oder da könnte noch ein bisschen mehr so aus der Pistole geschossen kommen. Insbesondere dann lege ich dir das Thema Impro-Kurse total ans Herz. Es gibt ganz viele Anbieter, ganz viele Impro-Gruppen, die auch Wochenendkurse anbieten, oder es gibt Camps, zu denen du fahren kannst. Und auch da haben wir dir in die Shownotes ein paar Ideen eingestellt, wo du selber Impro-Theater mitmachen kannst. Also du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, Übungen, Spiele und so weiter zu kreieren. Insofern hab einfach ganz viel Spaß schon alleine dabei, sie zu erschaffen, die spielerischen Vorgehensweisen. Das war klug geschwätzt.
Es gibt ja nun in der Personalentwicklung jetzt insgesamt viele, viele Gedanken, Experimente und auch echte Umsetzungen davon, diese Spielewelt stärker in das Lernen, aber auch in die Unternehmenswelt zu bringen. Also Stichwort Gamification, wo man sich relativ viele von den Mechanismen in gerade Mass Online-Games sich abschaut, das Leveln, das die Badges, also dass man für bestimmte Dinge so Erfolge oder Auszeichnungen bekommt. Skillen ist eigentlich ein feststehender Begriff im Gaming. Und ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass sich das gefestigt hat oder verankert hat im Denken der Unternehmen? Wir könnten ein bisschen mehr Spiel in die Entwicklung unserer Leute reinbringen?
Naja, eigentlich ist die Idee ja schon wahnsinnig lange mit Lernen verknüpft. Ich weiß, dass ich, bevor ich aus dem Angestellten-Trainer-Dasein rausgegangen bin, noch in einem Planspiel mitgewirkt habe. Und das ist jetzt ja auch schon fast 30 Jahre her. Und Planspiele da auch tatsächlich immer wieder eingesetzt und genutzt worden sind. Und dass ich das jetzt natürlich anpassen sollte und in die modernere Form des, weiß ich gar nicht, habe ich gar keine statistischen Zahlen jetzt gerade, ob Online-Spiele weiter verbreitet sind als zum Beispiel Gesellschaftsspiele. Vermute das aber. Ist erstmal logisch, ne? Also es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt so, ach, ist ja ein Ding. Und dennoch glaube ich, dieser Schritt zu sagen, wir stellen unsere Programme tatsächlich sehr stark darauf ab, den erlebe ich noch seltener, als ich es für sinnvoll halte. Wie erlebst du das?
Eigentlich genau so. Also ich wundere mich darüber, dass man auf der einen Seite auch wissenschaftlich untermauert schon längst weiß, wie sehr das auf die Lernleistung von Menschen einzahlt, dass es diese Komponenten gibt. Und dennoch, jedes Mal, wenn man das anspricht, gibt es so eine Scheue diesen Dingen gegenüber, eben weil es so kindlich klingt. Und wir bauen manchmal solche Dinge ein, wie Quests beispielsweise. Und Quest ist so ein komisches Wort, weil es von Queste, also von eigentlich einer Aufgabe herstammt. Und aber in der Gaming-Welt ein vollkommen eingeführtes Wort ist. Und ich merke so im Laufe der Jahre, je mehr von den Menschen, die halt Online-Games gespielt haben, in ihrer Jugend, meistens Teenager, und eben auch ernstzunehmende Online-Games, die sind mit dieser Begrifflichkeit vertraut und wissen dann, okay, ich nehme hier eine Quest an und dann, wenn ich die erledigt habe, gebe ich sie ab und dafür kriege ich ein Badge und vielleicht kann ich mich sogar in einem Ranking sehen, wie weit bin ich in Bezug auf die Gesamtlernleistung. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und das Spielerische darin ist aber eher, dass man selbst wählt, welche Quest will ich diese Woche annehmen, inwiefern bringt mich die im Vergleich zu anderen weiter, also wie ist mein Ranking dann danach. Und da sagen dann vor allem Organisationen, die jetzt nicht so wettbewerbsorientierte Mitarbeiterinnen haben oder vermeintlich nicht haben, nee, das ist nichts für uns. Und dann kommt der Betriebsrat und sagt, ja, die Vergleichbarkeit ist problematisch darin und so. Und dann denkt man, ja, dann bleibt erwachsen. Es kann doch Gründe haben, dass Milliarden Menschen weltweit in Online-Games sich diesem Spaß stellen oder in Sportvereinen oder sonst irgendwo. Wieso soll das in Unternehmen kein Abbild finden? Und ich glaube, es gibt Grenzen dessen, definitiv. Also wenn es gepaart ist mit Promotionen oder anderen Dingen, finde ich, geht man so ein bisschen über die Grenze hinaus. Aber ich glaube, es könnte wesentlich spielerischer sein. Also wenn du zum Beispiel nur befördert wirst, wenn du einen bestimmten Level erreicht hast.
Verstehe. Genau. Ja.
Oder einen Bonus bekommst, weil du so und so viel geleistet hast. Das gibt dann immer gleich oder ist relativ schnell so ein Ungerechtigkeitsgefühl, weil das kann ja Gründe haben, dass jemand jetzt gerade für seine eigene Lernentwicklung nicht so viel Zeit hatte, weil er, keine Ahnung, einen Workflow hatte von viel zu viel und deswegen nicht mitspielen konnte.
Ja, ich habe die ganze Zeit, während ich dir zugehört habe, auch bevor du das Wort gesagt hast, schon über dieses Thema Wettbewerbsorientierung nachgedacht. Ne? Dieses Ranking-Thema ist eins, was tatsächlich auf jeden Fall darauf aus ist. Und ich halte mich für wenig bis gar nicht wettbewerbsmotiviert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, als ich irgendwann anfing, meine Schrittezähl- und Bewegungsuhr zu tragen, dass ich mit mir selber in eine Art, nicht unbedingt Wettbewerb gehe, aber zumindest, dass mir diese Vergleichbarkeit geholfen Challenge. Hat. Ja, weiß ich auch gar nicht, aber eher dieses, meine subjektive Einschätzung mal mit was Objektivem abgleichen zu können. Ja? Dieses Gefühl von, auch war heute ein ganz guter Tag und dann drauf zu gucken und zu sehen,
200
okay, du gehst jetzt nochmal um die Ecke, genau. Das war schon teilweise krass. Und das wäre mein Weg zum Beispiel, so etwas zu nutzen, dass ich gar nicht mich im Vergleich mit den anderen sehen müsste, wollte, sondern generell sage, hey, ich habe was geschafft, ich habe ein Ziel, ich kann dieses Ziel auf eine andere Weise angucken, messen, Freude daran haben. Und es gab ja auch immer wieder Versuche, Apps zu bauen, die mir bei der Umsetzung von Dingen helfen, weil das ist ja der Hauptfokus auch, den wir immer wieder haben, Transfer, Transfer, Transfer. Also inwiefern gelingt es denn überhaupt, das, was ich in einem Training mir erschlossen habe, wirklich ins Leben zu bringen? Und zum einen glaube ich, dass das Erschließen oder glaube das nicht nur, sondern das ist eine Überzeugung und wie du auch sagst, mittlerweile zum Glück auch wissenschaftlich untermauert, wenn ich etwas mit den Emotionen verknüpft gelernt habe und mit einem Erleben verknüpft gelernt habe und möglichst sogar noch selber ein Erfolgserlebnis hatte, also gemerkt habe, ich kann das auf eine andere Weise sagen, ich kann mich auf eine andere Weise verhalten, dann ist die Chance, dass ich es umsetze, per se schon mal unendlich viel höher. Ich kann es fast gar nicht mehr vermeiden, dass ich es umsetze, weil ich habe ja schon mal gemerkt, dass es geht. Wenn ich aber das nicht darstellen kann, weil ich, keine Ahnung, eben aus Gründen der Rahmenbedingungen oder Ähnlichem zum Beispiel nicht diese Arbeitsweise wählen kann, dann wird es ja umso wichtiger, dass ich hinterher sage, ich habe mir kognitiv ein paar Sachen vorgenommen und wie schaffe ich es jetzt, dass ich die auch wirklich in Einsatz bringe. Und diese Apps arbeiten ja auf eine ähnliche Weise, die erinnern uns. Es gibt Trink-Apps, die uns daran erinnern, dass wir trinken sollten, weil wir wissen, dass das gar nicht so ungesund ist.
Und also du meinst jetzt Bier?
Natürlich, Wodka und solche Sachen, ne? Ganz klar.
Ja, ich verstehe.
Dein Alkoholpegel ist erschreckend niedrig, sagen die dann. und alles Mögliche tun wir, damit wir es leichter haben, Dinge im Kopf zu behalten und dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und auch in solchen Dingen merken wir immer wieder, wie challengend das ist, ne? Bewegung, gesundes Ernähren und. Und im Training und in der persönlichen Entwicklung, im Wachstum, ist das halt leider immer noch so exotisch, wird als teuer empfunden oder auch tatsächlich wenig genutzt. Aber das hängt meines Erachtens nach extrem davon ab, wie es eingeführt wird innerhalb der Maßnahme als solches. Wenn dort schon damit gearbeitet wird, dann erhöhe ich die Chancen wahnsinnig, dass das Ding hinterher in Einsatz kommt. Wenn ich in Kontakt bleiben kann mit anderen, wenn ich einfach auch diese soziale Komponente als Unterstützung habe. Ja. Und all das aber eben ist auf spielerische Weise so viel schöner.
Absolut. Gibt es für dich so eine Grenze, die du erkennst, okay, jetzt wird es zu albern im Training?
Ich weiß, was du meinst. Für mich hängt das erstens davon ab, was mag ich? Also wovon bin ich überzeugt? Was ist für mich im Effekt, den es erzielt, in der Kombination mit dem, was ich dafür mache, sinnvoll? Und dann werde ich es nie als zu albern empfinden. Ja, das kann was sein, was von außen gesehen oder wenn mir jemand vorher gesagt hätte, das würde ich machen als Teilnehmender, total albern wirkt. Ich weiß dann aber als Trainerin für mich, warum ich das mache und welchen Einfluss das hat aufs Lernen und was dadurch passiert. Und das Zweite ist, dass natürlich nie jemand irgendwie dazu genötigt wird, das zu tun. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an ein Training, was ich mit einer Kollegin gemacht habe, wo zu Beginn bei der Begrüßung ein Teilnehmer, bevor er guten Tag gesagt hat, eins will ich Ihnen gleich sagen, Spiele mache ich nicht mit. Und das war in der krassen Art ein einmaliges Erlebnis in den 34 Jahren bisher. Und war aber toll mit demjenigen, weil wir gesagt haben, völlig legitim, so eine Entscheidung zu fällen. Vorschlag ist, sie gucken oder du guckst. Später waren wir beim Du guckst. Und wenn du das Gefühl hast, so, okay, das ändert sich, dann immer rein mit dir, mach mit. Und dann habe ich ihn zwischendurch ein paar Mal angesprochen, ob es ihm gut geht, ob für ihn das Training den Effekt hat, den er sich davon verspricht, weil er ist bis zum Schluss tatsächlich nebendran sitzen geblieben. Und er hat immer wieder gesagt, ja, das ist genauso, wie ich es wollte. Ja, das ergibt für mich hier total viel Sinn. Und dann ist das okay. Es gibt halt einige Menschen, aber das ist für mich eine geringe Zahl.
Ich frage mich gerade, was ist da schiefgegangen?
Ja, in der Kindheit. Dass
jemand solche Scheuer hat, hat er mit dir geteilt, ob es irgendwie so eine ganz schlimme Vorerfahrung gibt oder so?
Nee, hat er nicht. Also, ich natürlich auch. Hypothesen gab es. Aber das Signal, was ich immer wieder gekriegt habe, war, lass mich einfach hier sein und komm nicht zu nah. Und komm nicht zu nah, auch schon alleine durch solche Fragen. Ich hatte mich leicht vorgetastet und habe ein klares Nope. Kein Weg, wo wir hingehen, geerntet. Und für mich war das okay, weil ich sage, ja, natürlich, er ist halt vielleicht durch diese Erfahrung, die er gemacht hat, in dieser Situation dann am besten in der Lage, für sich Dinge mitzunehmen, wenn er sich eben nicht so aus seinem aus seinem Vertrauten heraus bewegt. Und solange er das Gefühl hat, er kriegt was mit und er ja in dieser Organisation, in diesem Unternehmen offensichtlich eine Position hat, in der er den Job macht, kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, das ist falsch oder das ist schlecht, was du hier machst. Ich bin überrascht, aber es ist so. Und gleichzeitig ist das Wissen darum, dass das eben in der ganzen Zeit ein einziger Mensch war, mit so vielen Seminaren und Teilnehmenden, wie ich es erleben durfte. Und anderen, die natürlich erstmal skeptisch waren und ein bisschen zögerlich und so ein bisschen, oh Gott, ich will mich hier nicht blamieren. Und wenn sie gemerkt haben, ich blamiere mich hier auch überhaupt gar nicht, sondern all das ist ausgerichtet auf, egal was du tust, es ist völlig in Ordnung. Und wir haben hier miteinander Spaß, aber wir werden niemals übereinander lachen. Und jede Art von, das hat nicht geklappt, ist Growth Mindset, ist einfach es hat noch nicht geklappt. Und wie gut, dass es passiert, weil dann weiß ich, da kann ich nochmal ran, da kann ich nochmal hingucken. Und wir gucken gemeinsam, wie kannst du hier ein, ach so, klappt es, mit rausnehmen.
Ja, absolut. Was war denn das Albernste, was du je mit Teilnehmenden gemacht hast?
Oh, das ist ja eine interessante Frage. Warte mal, was war das Albernste, was ich je mit
Teilnehmenden gemacht habe? Also, wenn man das jemand anders beschreiben würde, der sagen, also mal, was machen wir da?
Wir machen viele alberne Sachen. Also, wir schlagen uns auf die Oberschenkel, reißen die Hände nach oben und sagen Piff, Paff und so ein Quatsch. Und wenn man das so erzählt, klingt das vollkommen blöd und Banane. Und der Effekt aber zu merken, das bringt mich auf einmal wieder in einen Fokus. Und ich habe miteinander gelacht und eine vorher vielleicht sehr aufwühlende Übung ist auf einmal anders zu betrachten. Und ich habe gemerkt, dass ich über körperliche Bewegung da auch Teile meiner hormoninneren Welt verändert kriege, weil ich die abbaue, die vielleicht vorher leichten Stresshormone, weil das eben anregend und auch ein bisschen aufregend gewesen ist. Ja, die ist dann toll. Und dann ist das überhaupt nicht albern, sondern ach so, ja, nee, jetzt geht's mir besser, stimmt, wunderbar. Und weiter geht's. Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen, war das Albernste, was du jemals gemacht hast?
Das möchte ich hier nicht teilen.
Ah, na toll.
Nein, es gibt tatsächlich keine Grenzen. Es gibt keine, wenn die Stimmung passt und das irgendwie auf das einzahlt, was wir miteinander machen, kann es für mich nicht albern genug sein. Ich bin manchmal selbst überrascht darüber, was dann Menschen alles mitmachen. Und man weiß das dann immer vorher nicht. Ich kann zumindest sagen, am freudigsten gehe ich raus aus so einer Übung oder einem Spiel, wenn diejenigen, denen man das so überhaupt nicht zutraut, mitgemacht haben und sich dabei schlapp gelacht haben.
Ja,
Du kennst diese Übung, ich versuche sie nur zu skizzieren, wo man jemanden neben sich stehen hat, mit dem man den Namen wechselt. Und dann steht jemand in dieser Runde und ruft einen Namen, der dann neben diesen Menschen, der den Namen gerufen hat, treten muss. Und dadurch, dass man aber den Namen, mit dem man anders gewechselt hat, rennen immer die Falschen los. Und der andere hat aber die Aufgabe, den davon zurückzuhalten, loszurennen. Und der Effekt ist der, dass sich dauernd erwachsene Menschen in den Armen liegen und dann erst checken, scheiße, ich hätte ja rennen müssen. Und das ist so absurd und es hört auch nicht auf, absurd zu sein und es steigert sich dann immer mehr. Ich liebe das vor allem, weil es die Leute wieder in den Modus zurückbringt, auch wenn man danach wieder ein bisschen ernsthafteres Spiel macht oder eine ernsthaftere Übung, in diesen befreiten Kindheitsmodus zurückgeht, der eben generell nicht ganz so skeptisch in neue Dinge reingeht, sondern erstmal ausprobiert, weil es war ja eh alles neu. Und deswegen mache ich das gern.
Ja, total. Und dieses, welchen Sinn hat jetzt, also jetzt könnten dich wieder Menschen fragen, welchen Sinn hat diese Übung, was lerne ich denn genau dadurch? Und mindestens ist das Lernen, was du gerade sagst, ne, dieses, ey, mit Spaß bin ich ganzheitlicher irgendwie. Wenn ich jetzt sage runder, klingt das wie dicker. Das meine ich aber nicht, sondern es ist vollkommen in Ordnung, diesen Spaß zu spüren. Gleichzeitig ist sowas zum Beispiel auch immer wieder lustig, weil man ja kognitiv denkt, das kann ja nicht das Problem sein. Ich weiß jetzt halt einfach, ich heiße Jürgen, wenn ich neben dir stehe und nicht mehr Sabine. Naja, ist ja logisch, wenn Jürgen gerufen wird, dass ich losrenne. Hallo, wo ist da jetzt irgendwie der Clou an der Übung? Und dann merke ich, shit.
Statt loszurennen, halte ich dich fest.
Genau.
Unseren Namen hier.
Und dieses Kombinieren, ne? Also wirklich zu sagen, es ergibt einen Sinn, dass ich das mache. Ich mache das nicht, weil mir als Trainerin gerade eine Spessrit einfällt oder ich halt einfach nur gar nicht Spaß haben möchte, sondern es gibt einen Sinn dahinter, den ich für mich komplett sehe. Der führt auch dazu, dass die Menschen das auch als etwas erleben, eben nicht so dieses, ich habe was Albernes gemacht, sondern ich habe was gemacht, was überraschenden Effekt hatte für mich. Und dieses überraschende Effekt und was du auch gesagt hast gerade, ne, Neues zu machen, das ist ja das, was wir immer brauchen, wenn es um Veränderung und Weiterentwicklung geht. Ich traue mich daran, ich probiere was Neues aus und ich habe dann auch noch Spaß dran. Na, wie cool ist das denn?
Wenn ich dir zuhöre, würdest du die Aussage unterschreiben, Lernen ist eigentlich ohne Spielen kaum denkbar?
Ja, definitiv. Und es ist natürlich eine Definitionsfrage, aber für mich ist das Spielen. Alles, was wir tun, wo wir das freie Kind mal wieder rauslassen, wo wir loslassen von kognitivem Anspruch und uns einfach mal reinfallen lassen, ist für mich Überschrift Spiel. Und das brauchen wir zum Entwickeln. Absolut. Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch an dich, was das Thema Spielen betrifft. Es gibt manchmal die Situationen in Trainings, wo das Spiel ernst wird. Und ich meine jetzt nicht allein Verletzungsgefahr, sondern wo in der Regel Menschen anfangen, nicht mehr trennen zu können im Kopf. Ist das jetzt hier gerade eine Gesprächssimulation und ein Spiel oder ist das eigentlich ernst oder ist das Realität? Wie erlebst du das und an welchen Stellen tritt das vielleicht häufiger auf?
Das passiert in der Arbeit mit den Seminarschauspielerinnen und Seminarschauspielern tatsächlich immer mal wieder, weil diese Situationen sich so realitätsnah anfühlen, obwohl klar ist, da sitzt mir ein Schauspielender gegenüber und das ist nicht der Mensch, mit dem ich sonst hier in der Auseinandersetzung bin. Wir gucken uns ja vornehmlich kritische Gespräche an, also ich in meinen Seminaren mit den Seminarschauspielern, und diese Emotionalität, die da hochkommt, dass ich wirklich wütend bin auf diesen Menschen oder dass ich tatsächlich mich so verzweifelt und hilflos fühle, dass die Tränen kommen, das passiert. Und ich finde das absolut. Also wenn ich jetzt sage, das ist das Ziel, klingt das ganz komisch, ja? Ich will Menschen zum Weinen bringen oder sauer machen. Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja genau das, was wir brauchen, weil es in der realen Situation ja da ist. Da sind ja genau diese Emotionen. Und wenn ich die in den Raum kriege, in dem wir jetzt gerade ausprobieren können, in dem es geschützt ist, in dem alle Möglichkeiten da sind, damit umzugehen und das anzunehmen und zu wissen, das ist Teil des Prozesses, dass ich dann in die totale Wut komme oder dass ich in die völlige Traurigkeit komme, dann ist das wahnsinnig hilfreich für die nächste Situation, in der das real so passiert. Und natürlich brauche ich die Fähigkeit, das aufzufangen. Also ich würde keinem trainierenden Menschen, der jetzt vielleicht seit einem Jahr in diesem Feld unterwegs ist und keine psychologische Vorbildung oder Ähnliches hat, sagen, hey, arbeite doch mal mit Seminarschauspielern an so kritischen Situationen. Weil klar ist die Emotionalität da stark. Aber sobald ich sage, ich fühle mich damit absolut fein und ich kann nie sicher sein, dass ich alles aufgefangen kriege. Es wäre ja eine Chuzpe und eine Anmaßung. Aber bis jetzt ist das so, dass ich merke, dass mir das weder Angst macht, noch ich das irgendwie eklig oder doof oder sonst irgendwas finde, sondern im Gegenteil, dass ich es als sehr befreiend erlebe, dass das sein darf und dass damit dann hinterher auch wieder weitergearbeitet werden darf. Und da gibt's auch Wut, die sich dann an die Trainerin oder den Trainer richten kann. Ich erinnere eine Geschichte, die Wilma Pokorny von Lochem erzählt hat, die diese Art des Seminarschauspiels, mit der wir beide auch agieren, hier nach Deutschland gebracht hat und hier immer wieder weiterentwickelt. Und da gab es einen Teilnehmenden, der ein Verkaufsgespräch führte mit seinem Seminarschauspieler und dem immer wieder am Arm, am Ellbogen, an der Schulter berührte und sagte, das musst du kaufen, das ist total cool, das ist super. Und dann passiert ja im zweiten Schritt die sogenannte Spiegelung. Das heißt, der Seminarschauspieler übernimmt die Rolle desjenigen, der als Teilnehmer da ist. Und umgekehrt geht der Teilnehmer in diesem Fall dann in die Rolle des Kunden. Und der Seminarschauspieler hat das Gleiche gemacht, hat natürlich auch auf die Schulter, auf den Arm, auf den Ellbogen gefasst. Und der Teilnehmer ist nach wenigen Sekunden wütend aufgesprungen und hat gesagt, hör doch mal auf mich anzutatschen. Und der Schauspieler sagte nur, das hast du auch gerade gemacht. Und der Teilnehmer war so überzeugt davon, dass das gar nicht sein kann, dass er die komplette Gruppe brauchte, die bestätigt hat, ja, wir haben das auch alle gesehen, überhaupt an sich ranzulassen, dass das möglich ist. Und er hat Wilma später irgendwann geschrieben, jetzt spüre ich, wenn meine Hand zuckt. Cool. Und ohne dass diese Wut sein darf, ohne dass diese Emotion sein darf im Training, würden wir diesen blinden Fleck ja gar nicht auflösen können. Und deswegen finde ich das vollkommen nicht nur legitim, sondern manchmal wichtig, dass wir zulassen, dass so viel Emotionalität in den Raum darf.
Das ist dann immer ein guter Punkt, um dann daran weiterzuarbeiten. Das, was du erzählt hast, erinnerte mich auch gerade an einen Fall, wo eine konfliktreiche Simulation stattfinden. Es ging um so ein Problem in so einer Kantine. Das Essen hat nicht geschmeckt. Und dann saßen da verschiedene Parteien am Tisch und versuchten sich argumentativ zu überzeugen. Und irgendwann sprang einer dieser Teilnehmenden auf und sagt, genau so ein Ding wie hier ziehst du in der Praxis auch immer durch. Und, und also der konnte definitiv nicht mehr trennen. Der war eigentlich in einem alltäglichen Meeting. Aber wir haben dann unterbrochen und konnten sagen, okay, dann lass mal über das Eigentliche sprechen. Genau. Was ist denn das hier? Und dann das per Videoaufnahme dann anschließend angucken zu können und zu sehen, das sind die Punkte, die triggern und das sind die Dinge, die man an den Stellen machen könnte. Das war sehr wertvoll. Also du hast recht, dieses nicht davor erschrecken, sondern das eher begrüßen ist wahrscheinlich hilfreich, weil das heißt wieder, dass man sein Ego wieder ein bisschen zurückstellen kann als Trainerin und sagt, es geht hier nicht um mich und die Güte meines Trainings, sondern da zeigt sich gerade was wichtiger ist als ich.
Ja, und wenn wir das nicht im Raum hätten, würden wir den Pink Elephant spielen. Ne? Wir tun so, als wäre das alles super emotionslos im Alltäglichen und als würden wir immer ganz toll rational auf unsere Strategien und Tools zurückgreifen und die natürlich professionell einsetzen. Und wenn wir das alle so könnten, dann bräuchten wir unsere Trainings gar nicht. Dann könnte man wunderbar Bücher lesen und sagen, jetzt weiß ich alles, jetzt ist mir alles klar, Haken dahinter.
Dann mache ich das.
Genau, dann mache ich das halt einfach. Aber wir haben halt eigene Muster, eigene innere Trigger, eigene Prozesse, blinde Flecken ohne Ende. Auch nach 34 Jahren gibt es davon noch ohne Ende viele zum Glück, die immer noch entdeckt werden wollen. Und das schaffen wir halt nur, indem wir zulassen, dass dieser ganze Mensch im Raum sein darf mit all der Emotionalität.
Danke, Sabine.
Bei ich danke dir für das Thema. Wow, wie wunderbar.
Ich hätte noch eine Frage an unsere Zuhörerinnen, die ich recht spannend finde, die mir jetzt aber auch erst im Laufe des Zuhörens bei dir gekommen ist. Vielleicht kann man sich, ich frage mich das selbst jetzt auch gerade, sich selbst hin und wieder mal fragen, was ist eigentlich mein Lieblingsbrettspiel und warum? Und dann kann man wahrscheinlich eine ganze Menge über sich selbst lernen, weil wenn man das gerne gespielt hat oder immer noch spielt, muss das ja irgendwas mit einem zu tun haben.
Und sehr schön, das will ich natürlich jetzt von dir wissen. Was ist denn dein Lieblingsbrettspiel?
Ich muss noch eine Weile darauf rumdenken. Aber sie haben auf jeden Fall was mit Vernichtung zu tun. Ich stelle sofort ein Risikomonopoly.
Schön, ich hatte sofort Wizard im Kopf, ein Kartenspiel. Und das ist so eine Mischung aus, ich muss strategisch vorgehen und auch wenn ich wenig Glück hatte mit den Karten, kann ich Erfolg haben. Und das mag ich total gerne.
Kann man ja mal drauf rumdenken. Und wie
unbedingt.
Bei allen Antworten gibt es immer wieder die eine. Es kommt darauf an.
Immer. Ich danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao, Sabine.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.